Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Podcast. Mein Name ist Hannes Wittmer und eigentlich wäre ich gerade normalerweise gar nicht hier, sondern in Kanada, aber wie ihr alle wisst, ist gerade nichts nirgendwo, so wie es gerade eigentlich wäre. Ja, aber dazu später mehr. Mein Podcast mit Markus Wiebusch war eigentlich als einmalige Aktion geplant, aber nachdem ich super viel tolles Feedback auf das Gespräch bekommen habe, danke nochmal dafür, und mir das Ganze auch viel Freude bereitet hat und ich auf einmal spontan auch viel Zeit habe, habe ich beschlossen, die Serie weiterzuführen und habe mich Ende April mit Eva Müllner von der Elektropop-Band Hundreds getroffen, natürlich mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand. Meine Idee für die Was-Tun-Reihe ist, dass es im weitesten Sinne um Ratlosigkeit bzw. den eigenen Umgang damit gehen soll. Und da ist Eva gerade eine gute Kandidatin, weil sie mit ihrer Band Hundreds Ende März ihr neues Album The Current released hat. Das bedeutet für sie, dass sich wegen Corona monatelange Planungen, Promotermine mit Funk und Fernsehen und ihre Tour, auf die sie jetzt gerade eigentlich wäre, in Luft aufgelöst haben. Für jemanden, der von der Musik lebt, ist es echt ein ganz schön krasser Einschnitt und kann auch finanziell existenzbedrohend sein. Eva und ich haben uns vor circa 10 Jahren tatsächlich auf MySpace kennengelernt. Wir waren beide relativ frisch in Hamburg und in der dortigen Musikwelt. Ein bisschen später haben wir uns dann durch Zufall auf der Party von der gemeinsamen Freundin aus Würzburg getroffen und festgestellt, dass wir beide 30 Kilometer voneinander entfernt im ländlichen Unterfranken aufgewachsen sind. Seitdem sind wir befreundet, haben uns über die Jahre mal mehr und mal weniger regelmäßig getroffen, oft über das Musikerdasein ausgetauscht und Eva hat sogar bei meinem zweiten Album bei 2 Liedern mitgesungen. Inzwischen wohnen wir beide in Würzburg und sind quasi Nachbarn, inklusive gegenseitigen Blumengießen und so weiter. Und was ich bei Eva so schön finde, und das werdet ihr auch gleich im Gespräch hören, ist, dass sie es schafft, aus einer ziemlich realistischen und manchmal auch pessimistischen Grundhaltung heraus, was uns Menschen betrifft, optimistisch in die Welt zu schauen, ohne dabei jetzt einem Eskapismus zu verfallen und sich all die Dinge, die da wirklich schief laufen, schön zu reden. Für unser Gespräch haben wir uns im Schrebergarten von einer Freundin getroffen. Und es beginnt mit einem Vogelzwitschern.
Der Vogel klingt wirklich wie eine Schaukel.
Hallo?
Hallo?
Als du Test. Das ist ein sehr, sehr guter Einstieg für einen Podcast. Der Vogel klingt wirklich wie eine Schaukel.
Wie das Scharnier, das oben quetscht.
Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob das, was wir uns gerade anhören, ob das ein Vogel ist oder nicht doch eine Schaukel, die quietscht.
Nachdem das wäre so eine sehr kleine Schaukel,
weil nachdem hier so viele ist. Spielgeräte rumstehen.
Ja.
Ich nehme an, dass das Mikrofon es leider nicht aufnimmt, kann ich mir vorstellen.
Ich glaube, es ist ein Vogel.
Also schönen guten Tag. Ich sitze hier im Garten zusammen mit Eva von den Hundreds. Und wir unterhalten uns jetzt gleich so ein bisschen ausgegebenem Anlass.
Mhm.
Zum Einstieg würde ich dich gerne fragen, wie oft du eigentlich darauf hingewiesen wurdest, dass du schon vor 10 Jahren den perfekten Corona-Song geschrieben hast.
Ach so, ja, so mit 4-5 Mal.
Okay, gut.
Es hat auch jemand ein Artwork letzte Woche dazu gemacht, weil es gerade so gut passt.
Mit Happy Virus?
Ja, es stimmt. Aber das ist ja kein Corona-Song, es ist ja ein antikapitalistischer Song. Das schnallt bloß keiner.
Ja, aber das stimmt tatsächlich. Aber wenn man nur auf die Refrainzeile irgendwie We live in happy little boxes kommt, wobei die Boxes auch nicht so happy sind gerade wahrscheinlich in den meisten Fällen.
Ja, in den meisten Fällen, das stimmt.
Ja, vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen, Eva, wie gerade so eure Situation ist mit der Band, weil das wahrscheinlich gerade ausgegebenen Anlass interessant ist.
Ja, also bei uns fiel es ja jetzt genau in die Phase rein. Ich setze mal die Sonnenbrille ab, damit ich dich sehen kann. Dass wir unser Album quasi veröffentlicht haben pünktlich zu Corona. Ich kann es nicht beurteilen, ob es jetzt alles viel schwieriger gemacht hat oder ob es nicht auch irgendwie eine Chance ist, weil die Leute einfach gerade Zeit haben, auch Musik zu hören. Und wir mussten uns dadurch natürlich auch ganz anders öffnen, weil wir keine Möglichkeit hatten, man macht ja normalerweise so eine Promotour und fährt dann zu verschiedenen Radiosendern, spielt dann da ein paar Live-Sessions. Das ging alles nicht und dann haben wir eben auch gestreamt. Es wird zwar gerade ein bisschen überstrapaziert, aber für uns war das vor 4 Wochen eben eine super Möglichkeit. Und dadurch haben wir total viel mit den Leuten kommuniziert, was wir sonst auch nicht so machen, sondern eher die Musik und die Kunst so für sich sprechen lassen. Aber uns blieb nichts anderes übrig und das war eigentlich ganz schön, muss ich sagen, so im engen Austausch. Du kennst das ja ziemlich gut, im engen Austausch mit deinem Publikum zu stehen. Genau, und viele haben einfach geschrieben, wie viel ihnen das gerade bedeutet mit dem Album oder dass es ihnen gerade Hoffnung spendet oder dass es ihnen leid tut und wie sie uns unterstützen können und solche Sachen eben. Und da kam jetzt viel Kommunikation dadurch in Gang. Ich hatte eine Bildschirmzeit von 7 Stunden am Tag in der Release-Woche. Oh, krass. Man kriegt ja dann am Ende der Woche immer diesen kleinen Bericht, so und so viele Stunden, und das hat sich auf jeden Fall verdreifacht.
Aber glaubst du, dass die Leute irgendwie enger auf euch zugehen, dass es daran liegt, dass die Leute sich irgendwie auch so danach sehen, weil alle gerade daheim sitzen und auch die Zeit dafür haben, oder eben auch, weil ihr euch da das erste Mal so dahin begeben habt, dass ihr wirklich akustisch aus eurer Wohnung da Konzerte gespielt habt und so als ihr selbst aufgetreten seid, viel mehr als Bühnenfiguren?
Ja, genau. Also es ist so eine Mischung aus beidem. Also es war ja noch ganz am Anfang, als wir das gemacht haben. Wir haben das eine gute Woche gemacht, dass wir fast quasi jeden Tag gestreamt haben. Auch um ein bisschen das Album zu bewerben, haben wir dann neue Songs gespielt. Und dadurch, dass es ja keine andere Möglichkeit jetzt gab, in Kontakt zu treten, wie sonst zum Beispiel auf ein Konzert zu kommen, mussten wir das jetzt so nutzen. Und ich habe das Gefühl, es ist ein Experiment, aber es hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
Ja, ich fand das schön. Also wir haben uns ja vor kurzem beim Spazierengehen getroffen, als du gemeint hast, dass es irgendwie, ach krass, wie irgendwie nett das auf einmal ist, wenn die Leute einem irgendwie so persönliche Nachrichten schreiben. Und sonst haben wir eher so, was hast du schon gesagt, Social Media Distance Dancing betrieben.
Ja, das stimmt. Ja. Ist wahrscheinlich auch dumm in dieser Zeit, weil das ja die meisten Bands irgendwie ganz schlau für sich nutzen. Aber ich glaube, ich habe jetzt einen ganz guten Weg gefunden, wie wir das beides quasi machen können. Aber bis wir das nächste Konzert spielen, wird es ja noch eine Weile dauern. Und deswegen bleibt uns jetzt einfach nichts anderes übrig, sondern der einzige Weg, Kontakt zu halten. Ich weiß nicht, was Corona vor 20 Jahren mit so einer 90er-Jahre-Band gemacht hätte. Also was dann gewesen wäre. Ja. Die hätten sich Brief geschrieben oder so.
Ja, ist echt krass, wie man momentan auch merkt, was für ein Segen dieses Internet gerade ist. Ne? Also so sehr es auch Fluch ist, bei dem ganzen Quatsch, der sich irgendwie verbreitet, den ganzen Leute, die sich irgendwie digital auf die Schnauze hauen, so sehr ist es gerade irgendwie, also gerade auch was jetzt irgendwie Kommunikation mit irgendwie Familien betrifft und so weiter, und dass man halt irgendwie seine Eltern oder Großeltern mal anrufen kann per Videoanruf, sofern man es geschafft hat, es ihnen auf dem Handy zu erklären bis jetzt. Das ist schon...
Stimmt. Ja, meine Mama filmt jetzt auch nicht mehr nur noch ihre Nase wie am Anfang, sondern mittlerweile hat sie es voll drauf.
Stimmt. Das ist immer, wenn der Laptop aufgeklappt wird und irgendwie so der Rand von der Stirn zu sehen ist.
Ah, ich sehe dich. Ja, aber ich sehe komische Teile von dir.
Ja. Und wie ist das denn eigentlich, weil... Was ich ja schon immer spannend fand bei uns beiden, was so der große Unterschied ist, ist, dass du, dass ich so als Self-Made-Man im Kleinen halt ganz viel Musik gemacht habe und bei dir halt irgendwie so in dem Band-Kontext auch immer so ein ganz großer Rattenschwanz mit dranhängt, mit irgendwie mit Musikern, die ihr oft auf Tour dabei habt und mit irgendwie Management und allem drum und dran. Und wie ist es denn, also wie wird denn da in dem Kreis so auf so diese Krise reagiert? Also wie geht man damit um, mit dieser Ratlosigkeit, die wahrscheinlich sich so ein bisschen einstellt? Oder was sind da so die Ängste?
Ja, da gibt es natürlich Ängste, die auch einfach schon eingetreten sind, weil jetzt einfach die Leute keine Tickets mehr kaufen und so weiter, was auch total logisch ist. Ich bin da Optimistin, muss ich sagen. Also, und ich glaube, unser gesamtes Team auch. Wir haben da jetzt super viel gesprochen und telefoniert und waren da im engen Austausch. Aber du kannst ja gerade nichts daran ändern. Es ist ja einfach, du kannst nur vernünftig sein. Aber wenn ich jetzt anfange, mich drüber aufzuregen, das bringt ja überhaupt nichts. Und natürlich betrifft das alle unsere Partner. Also allen voran die Booking-Agentur, die sind natürlich gerade völlig am Rotieren. Es gibt ja auch Bands, die einfach im November ihr Album veröffentlichen, ganz regulär, ohne Corona. Und die ganzen Corona-Bands, die kommen dann noch so hinterher, weil sie jetzt nicht auf Tour fahren können. Es wird auf jeden Fall super tight nächstes Jahr mit den Konzerten. Also ich glaube, man kann 365 Tage nächstes Jahr auf Konzerte gehen. Oder 2 am Tag. Genau. Und es gab natürlich am Anfang so einen Schockmoment, also wo immer klarer wurde, okay, jetzt passiert das nicht. Jetzt, okay, wir verdienen damit unser Geld, weil mit Platten verdienst du ja nicht mehr so viel. Wir werden unserer Existenzgrundlage jetzt beraubt einfach. Was passiert hier gerade? Und das dann zu verdauen, hat dann ein, zwei Wochen gedauert. Jetzt betrifft es ja auch unsere Tour im August, also die verschobene quasi. Also es wird wahrscheinlich noch viel länger dauern, bis wir wieder spielen. Und ich glaube, es ist eine Mischung aus Abwarten und versuchen positiv zu bleiben. Und zum Glück gibt es ja auch staatliche Hilfen. Das ist ja gerade das Gute.
Das fängt jetzt wirklich an, so den Leuten den Arsch, dass ich es auch selbst in Bayern kapiert, haben wir ja gerade schon drüber geredet beim Spazierengehen, dass man auf einmal Dinge, die Markus Söder sagt, gut finden muss. Ja. Das ist ein sehr...
Ich bin echt aus allen Wolken gefallen.
Das ist ein sehr neues Erlebnis.
So, Bayern ist ein Kulturstaat und uns liegt was an unseren Künstlern. Ja. Was? Mhm. Euch liegt was an euren Künstlern? Das ist mir neu. Ja, cool.
Das ist halt, aber es ist halt doch erstmal so ein Überbrückungsding. Ne? Und was mir so ein bisschen Sorgen macht, weil, wie du gerade gemeint hast, dass das irgendwie alles verschoben wird und dann nochmal verschoben. Ja. Und wenn dann irgendwie Anfang nächsten Jahres alle auf Tour gehen wollen, weißt du? Ja. Das stehen alle in den Startlöchern, alle. Ja. Die, zumindest also alle Indie-Bands, die eben vor allem, weil man mit Platten kein Geld mehr verdient, halt mit ihren Touren ihre Kohle verdienen, wenn die dann alle auf einmal auf Tour gehen wollen und was das mit so einer Szene macht. Also ich habe vor kurzem nämlich auch mal mit einem Booker drüber gesprochen und auch mit einem Promoter, dass ich so das Gefühl habe, dass es gerade so ein bisschen so ist, dass der Markt in Anführungszeichen immer enger wird, weißt du, und alle sich irgendwie schon um so Plätze bei Spotify kloppen in den Playlisten, weil das irgendwie ganz wichtig ist. Und,
ist es tatsächlich, es lässt sich nicht verheimlichen. Ja. Es ist echt.
Und ich habe manchmal habe ich so das Gefühl, dass innerhalb von dieser Musik, also vor allem dieser Indie-Musikwelt, halt einfach doch sich in den letzten Jahren die Spannungen gehäuft haben, weil irgendwelche Leute sich dann doch irgendwie gestritten haben um Geld. Vielleicht ist auch meine Aufmerksamkeit größer geworden, was das betrifft. Ja. Aber ich habe manchmal eben so ein bisschen Angst, dass es eh schon oft so ist, dass es manchmal halt da Beef gibt, weil die kleinen Künstler und Bands sich um die Krümel streiten halt, die Größen runterfallen lassen, sei es irgendwie Eventim, Spotify, Amazon und so weiter. Und ich hoffe, dass sich das jetzt irgendwie nicht... Ist ja wahrscheinlich auch so ein Bild, wie es gesamtgesellschaftlich ist, ne? Dass halt die richtig in der Scheiße stecken, dass die Gefahr besteht, dass die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. So,
Das kann natürlich sein. Also tendenziell ist es natürlich schon so, dass eher die Großen überleben werden. Mhm. Also sprich, was du gerade gesagt hast, Eventim und die FKP und so weiter, denen ja auch Konzerthäuser und Clubs und so weiter gehören. Mhm. Also die können natürlich ganz anders kalkulieren in solchen Zeiten als ein selbstverwaltetes Kulturzentrum in Nürnberg oder so, wo es jetzt wirklich ans Eingemachte geht. Und ich hoffe, dass es nicht so kommt. Mhm. Also ich hoffe einfach, dass es nicht so kommt. Aber klar, wenn das alles wieder anläuft, wer dann überlebt hat, ist natürlich eine große Frage. So, ja. Ob es dann manche Clubs, die jetzt auf unserer Tourliste stehen, ob es die dann tatsächlich noch gibt.
Ah ja, das habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja. Das ist wirklich krass, ne? Ja, und da, ich muss auch deswegen dran denken, und ich komme deswegen drauf, weil ich habe Johnny, also mein Drummer, den du auch kennst, hat vor kurzem so auf Facebook so ein Posting irgendwie abgelassen. Ich glaube, einen Monat nachdem irgendwie Corona ausgebrochen ist, hat er gemeint, das muss er irgendwie auch mal was zu sagen, und dass er aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen eingeschüchtert war und sich nicht getraut hat, irgendwie was zu posten, weil gerade irgendwie alle ihren Mega-Content raushauen und so weiter und da alle irgendwie stattfinden wollen und irgendwie für ihn sich das Ganze wie so ein großer irgendwie Konkurrenzkampf irgendwie angefühlt hat, dem er auch irgendwie gar nicht richtig standhalten kann.
Ja.
Und dass ihn das eher so, eher so einschüchtert. Und das finde ich so super spannend, den Gedanken, weil Johnny ja jemand ist, der irgendwie schon zwei virale Hits hatte,
in
Anführungszeichen, weißt du, die sich da irgendwie 100.000 Millionen angeguckt haben.
Hat er nicht so geplant, ne? Das hat er.
Ja, das stimmt.
Und da steckte viel, viel, viel Vorbereitung und viel, viel Arbeit drin. Und das ist natürlich total cool, dass das viral gegangen ist, weil es auch wirklich geiler Scheiß ist, den er da gemacht hat. Und witzig und so. Ja, nee, ich kann das gut verstehen. Also wir sind, glaube ich, wären da niemals so aufgesprungen, wenn nicht just in dieser Woche unser Album veröffentlicht worden wäre. Wir schon 20 Interviews in der Röhre gehabt hatten, die aber alle dann aufs Internet umgecancelt wurden und man dann selber recorden musste. Und dann dieses ganze, wir streamen jetzt live und wie machen wir es denn? Das hätten wir, glaube ich, niemals gemacht. Wir hätten es schön verpennt, wenn wir nicht gerade auf Konfrontationskurs sozusagen, hier, wir haben ein neues Album gehört, her, bitte guckt es euch an, schaut mal das schöne Artwork. Und ansonsten hätten wir glaube ich, uns einfach im Studio vergraben, weil mich schüchtert auch sowas auch total ein, auf jeden Fall.
Ja. Ich finde das auch super so und total verständlich. Also ich fand es super schön, eure Hauskonzerte. Ich finde es eben nur bemerkenswert, dass es dann halt, was es dann halt doch auch mit Leuten macht und wie doch auch einfach auch in dieser Musikwelt dann halt auch doch einfach dieses Konkurrenzding drin ist. Oh Gott, andere haben irgendwie so und so viele Klicks und andere und andere finden
das
da so und so statt und ich finde da irgendwie nicht statt. Und das ist schon so eine andere Geschichte, war, als ich mit meinem Projekt angefangen habe, mit hier Dinge verschenken und kein Geld mehr verlangt, hat mir auch irgendwie eine Musikerin, ich glaube aus Hamburg, irgendwann mal auch geschrieben, dass sie das alles super schön und toll findet, aber sie mit beschlossen hat, dass sie sich da nicht mehr rechtfertigt und sie verkauft ihre CDs und so weiter und sie findet es halt schwierig, wenn da Musik nichts mehr wert ist, weil sie steht ja einfach in Konkurrenz mit Leuten wie Max Giesinger, der 250.000 Euro allein für Fernsehgelder irgendwie, für Fernsehwerbung irgendwie ausgibt in so eine Kampagne. Ja. Und das fand ich so krass. Da hat jemand das Gefühl, der irgendwie im kleinen Indie-Bereich Musik macht, in einer direkten Konkurrenzsituation mit jemandem wie Markus Giesinger zu stehen. Und dadurch, dass sie sich die gleichen... Also es hört sich erstmal total
an. Du hast Markus Giesinger gesagt.
Markus Giesinger.
Das finde ich richtig gut. Markus Giesinger und Max Forster. Sind das übel.
Ja. Nein. Vielleicht, ich habe es möglicherweise mit Max Wiebusch verwechselt. Gerade so, aber
und bin deswegen drauf gekommen. Kannst du wirklich nicht in einen Topf werfen.
Dadurch, dass ich bis jetzt nur Podcast mit Markus gemacht habe, dass ich mein Gehirn automatisch Markus denkt, wenn der Name mit M anfängt. Genau, also jedenfalls, dass jemand dieses Gefühl hat und gewissermaßen dadurch, dass man ja auf den gleichen Plattformen über Spotify und so weiter stattfindet, ist ja auch so ein bisschen stimmt.
So, also ich kriege von Max Giesinger überhaupt nichts mit. Ich habe jetzt überhaupt nichts gegen ihn. Er ist bestimmt ein total netter Typ, aber musikalisch ist das natürlich alles fragwürdig. Aber ich sehe mich null in der Konkurrenz. Ich habe große Hochachtung für den Typen, dass er das jeden Tag auf die Bühne bringt und durchzieht, ohne irgendwie, also ich will jetzt nicht zu böse werden, aber das ist schon, da gehört viel dazu, das zu wollen. Und ich will das zum Beispiel nicht. Ich will in meiner kleinen Indie-Mulde herumwühlen und anspruchsvolle, und wir sind ja auch schon poppig, weißt du? Anspruchsvolle Musik machen, die jetzt kein Mainstream ist. Einfach, das ist ja so unser Ansatz. Aber gut, wir sind auch englischsprachig, das ist dann vielleicht nochmal was anderes. Beim Deutschpop ist natürlich gerade, vielleicht verstehe ich das nicht so ganz, weil Deutschpop ist ja gerade, also du bist, ich weiß nicht, ob du das neue Projekt von Gisbert zu Knüpphausen zum Beispiel kennst, dieses Husten.
Husten, ja.
Ja, also neu, alt, genau. Das ist ja auch Deutschpop, weißt du? Und wie, oder Kante oder Tokotronik ist ja auch Deutschpop. Und wie weit da einfach die Spanne ist und vielleicht vergleicht man sich dann eher, das kannst du vielleicht eher beantworten, durch das Sprachliche, weil wir sind halt Englisch und irgendwie sind wir dadurch immer so ein bisschen allem enthoben, weil du über die Sprache eben dann vielleicht nicht den direkten Zugang hast, wie bei deutscher Musik.
Ah ja.
Kann das sein?
Das ist gut möglich. Ich wusste jetzt auch nicht, ob die Dame, die den Kommentar geschrieben hat, ob sie Deutsch oder Englisch singt oder wieder.
Genau, und wenn ich jetzt anfange, mich mit internationalen Stars, so zu Stars in Anführungszeichen, zu vergleichen, ich käme ja niemals auf die Idee zu denken, warum habe ich nicht so viel Erfolg wie Lady Gaga? Mhm.
Also, total, das verstehe ich absolut. Aber ich glaube, der Punkt ist ja wirklich, dass einfach dieses Gefühl da ist, sich irgendwie vergleichen zu müssen oder in einer direkten Konkurrenzsituation zu stehen. Und wo eben ein bisschen was dran ist, dadurch, dass man sich wirklich ja mit Spotify die gleiche Plattform teilt. Und es ja auch wirklich nicht so ist, diese Gelder, die jemand zahlt, der seinen Account hat und der zahlt 10 Euro und hört nur die Musik von dieser irgendwie Singer-Songwriterin.
Ja.
Aber sie kriegt die natürlich nicht, sondern die werden in diesen großen Topf geworfen. Und darüber ist ja tatsächlich was dran. Und ich glaub,
das stimmt natürlich.
Aber so einen Bogen zu schließen, ich habe mir vor kurzem jetzt so die Gedanken gemacht, in der Angst, oh Gott, es ist irgendwie eh schon so, in Anführungszeichen, enger Markt und irgendwie Leute haben irgendwie, keine Ahnung, haben Bedenken oder fühlen sich irgendwie in einem Konkurrenzdruck teilweise und schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein im Indie-Bereich. Und das könnte jetzt eben vielleicht mal schauen, wie das so wird im nächsten Jahr, ne? Ja. Wenn du irgendwie wirklich irgendwie Clubs dicht machen, Labels dicht machen und so weiter. ich habe manchmal das Gefühl, ich meine, ich bin jetzt ja auch so ein bisschen raus aus dieser ganzen Business-Nummer gerade irgendwie schönerweise, ob es nicht, weil das gerade so eine Sondersituation ist, die wir gerade haben und wo es dann auch mal irgendwie staatliche Förderung gibt gerade und sowas, ob es nicht so eine Möglichkeit wäre, dass man mal sowas schafft wie so ein Zusammenschluss oder so eine Form von Lobby, weil das, was diese ganze Musik-Indie-Branche ja auszeichnet, ist, dass es eigentlich nicht wirklich so einen Zusammenschluss gibt oder eine Lobby. Ich meine, es gibt die GEMA, die aber eher so für diese Verwertungsindustrie irgendwie einsteht, gefühlt. Und das ist irgendwie so ein sowas, was ich mich gefragt habe. Weil, also dieses, weißt du, diese Überlegung, okay, wir haben jetzt Krise und irgendwie alles ist schlimm so, aber was ich finde ja spannend, dass das gerade eben so eine in allen Ebenen und sowohl was, keine Ahnung, Ökopolitik betrifft, was irgendwie, was Außenpolitik betrifft, ist irgendwie so eine absolute Ausnahmesituation.
Und auch Max Giesinger ist betroffen.
Wo man vielleicht irgendwie sich neue Sachen draus überlegen kann. Also dass das auch irgendwie eine Chance ist, weil alle so mal aus diesem Trott stillstehen und gerade mal so die Kapazitäten haben vielleicht oder die Möglichkeit, sowas was anderes sich zu überlegen.
Ja, definitiv. Ja. Auf jeden Fall hat sich auch schon einiges bewegt, habe ich das Gefühl. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass alle zu Hause sitzen und jammern, sondern dass, also es gibt ja einige Petitionen zum Beispiel und auch bestehende Verbände, keine Ahnung, Art Bad Fair oder so, die sind ja auch jetzt sehr dabei, da was draus zu machen irgendwie. Aber natürlich ist es schwierig, jetzt alle Musiker unter einen Hut zu bringen, weil wir ja auch so ein bisschen genregebunden alle sind und uns vielleicht auch nicht kennen. Aber diesen, also nochmal zu diesem Konkurrenzgedanken, ich habe den tatsächlich nicht so. Also ich fühle mich da jetzt nicht bedrängt. Es wird schon alles irgendwie werden. Und nochmal zu unserem Team, wollte ich auch nochmal sagen, weil wir sind halt auch nicht so, dass wir jetzt die ganze Zeit nur ans Geld verdienen oder so denken, sondern das ist wir haben ein sehr korrektes Management und sehr korrekte Leute, mit denen wir da arbeiten, denen es vor allem wichtig ist, dass der künstlerische Ausdruck stimmt und nicht irgendwie, wie wir jetzt noch eine Werbung für Coca-Cola an Land ziehen. Also das würden wir eh nicht machen, aber also deswegen, ja, keine Ahnung, vielleicht hocke ich da auch ein bisschen auf einer Insel, so wie du. Auch obwohl ich mehr Teil des Systems bin wie du, als du, wie du?
Ja. Als wie, sagt man in Franken.
Unter Franken hat mich naja, auf jeden Fall, genau. Ich bin einfach, also was man allgemeingültig momentan sagen kann, ist, ich bin einfach total gespannt, was es mit uns machen wird und was es mit dem Kapitalismus machen wird, ob es was ändern wird, ob die Krankenschwestern besser bezahlt werden, die Krankenhäuser vielleicht keine Gewinne mehr erzielen müssen. Das ist ja sowieso völlig absurd.
Echt, hast du da ein paar, hast du so Hoffnungen, die du rausziehst quasi aus der
Krise? Ja, genau. Also gerade jetzt dieses ganze diese Systemrelevanz-Diskussion. Mhm. Wir sind ja beide nicht besonders systemrelevant, kann man ja sagen.
Das fällt dann auch mal so richtig auf, ne? in so einer Situation, wenn man dann irgendwie so zu Hause hockt und
vielleicht so ein bisschen seine
Webcam noch ansinkt.
Ja, genau.
Schon auch ein eigenartiges Gefühl
manchmal. Absurd. Ja. Absurd, wirklich. Oh Mann. Ja. Dass die einfach erstens jetzt nicht nur in dieser Zeit Hochachtung und Anerkennung und auch das in Form von Geld, also meine ich, sollte sich das auf jeden Fall auswirken, dass das einfach ein bisschen umgeschichtet wird. Aber ich glaube, also ich bin jetzt für mich optimistisch, aber so ganz generell für die Menschheit bin ich jetzt nicht so optimistisch deswegen und für das System, in dem wir uns befinden.
Ich hoffe tatsächlich, dass so die Krise oder das Virus uns als Gesellschaft so lange im Griff hält, dass es eben nicht reicht, okay, wir fahren jetzt mal schnell wieder alles hoch, sondern dass es doch so lange irgendwie aktiv bleibt, dass man wirklich kreativ werden muss und dann einfach wirklich über so Dinge wie Arbeit und irgendwie Lohnarbeit und Sozialstaat einfach neu nachdenken muss, weil das auch vor der Krise tatsächlich was war, was dringend nötig ist.
Ja, das wäre der Wahnsinn.
Ich hab jetzt auch sogar manchmal das Gefühl, dass, ich meine, jetzt gerade fängt jetzt ja an in den Nachrichten, dass sie auch drüber sprechen, dass es irgendwie seit 6 Wochen kaum geregnet hat und du schon irgendwelche Sandstürme hast irgendwie in Norddeutschland.
Ja.
Ja, genau. Und dass ich manchmal auch hoffe, oder keine Ahnung, vielleicht bin ich damit auch irgendwie total blauäugig und das ist auch keine gute Idee. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt wieder so einen wahnsinnig trockenen Sommer haben, ne, mit irgendwie Ernte ist bedroht, Wälder sind am irgendwie absterben und das aber in so eine Situation herein, wo wir schon in so einem Ausnahmezustand sind. Ne? Also ich meine, wir haben die letzten 2 Jahre das gehabt, aber es hat hat sich nichts geändert, so im Zweifelsfall. Aber dass wir quasi jetzt ist schon in so eine Singularität, ne, in so einen absoluten Ausnahmezustand hineingeht, wo man dann auch darüber da anders rangehen kann oder merken kann, okay, krass, wir müssen da sowieso ein paar Dinge neu denken, neu aufbauen. Vielleicht können wir das gerade nur einbeziehen, dass uns zusätzlich zu diesem Virus jetzt irgendwie auch noch der Waldart brennt und vielleicht müssen wir da doch auch mal was anfangen und vielleicht...
Darüber habe ich auch nachgedacht. Ja. Also weil Corona ja quasi im Prinzip genauso eine Bedrohung ist, wie der Klimawandel am Ende steht, dass wir uns selber alle anstecken und sterben sozusagen. Ja. Und natürlich ist der Klimawandel ein bisschen schleichender, deswegen versteht man es nicht so ganz. Aber wenn wir so damit umgehen würden, wie wir gerade mit Corona umgehen, das wäre auf jeden Fall ein gesunder Ansatz sozusagen. Also kein Flugverkehr und...
Weil Corona auch irgendwie sowas Abstraktes ist. Ne? Ich meine, es gibt jetzt, es ist näher dran, weil du Leute in Krankenhäusern siehst. Man kennt Leute, die irgendwie sich infiziert haben. Man kennt vielleicht sogar Leute, die Menschen verloren haben. Und es macht sowas Abstraktes greifbar. Und ich hoffe, dass, hab halt irgendwie so die Hoffnung, dass man diese Greifbarkeit sich irgendwie so auf das, auf die Umweltfrage, die Klimawandelfrage irgendwie so übertragen kann. Aber vielleicht kann mir da auch irgendwie ein Soziologe erzählen, das ist totaler Quatsch, was du da erhoffst. Und lieber nicht, aber es ist mein Instinkt sagt mir, dass das irgendwie vielleicht kann das ja helfen.
Ja, das wär wirklich schön. Aber ich meine, wenn man eins gelernt hat aus der Geschichte, ist, dass der Mensch einfach gerne die gleichen Fehler immer wieder begeht. Also ich meine, dass sowas wie die ganzen Rechtspopulisten gerade möglich ist, ist ja auch sowas in Deutschland. Das ist ja auch sowas, wo man sagt, okay, wir hatten Auschwitz und wir hatten Unsagbares und die dürfen jetzt solche Sachen sagen in diesem Sprachduktus von den Nazis und das ist 70 Jahre später möglich.
Das ist natürlich die andere Seite.
Ja.
Das ist halt auch so ein immenser, okay, es ist keine Schaukel, die da kriegt, sondern es sind die Vögelchen.
Das ist eine Schwalbe. Ich erkenne das.
Ah, schön.
Das wäre, glaube ich, die erste Schwalbe, die ich dieses Jahr... Nee. Oder? Ist doch keine Schwalbe. Ich entschuldige mich bei allen Ornithologen.
Schönes Gespräch. Schwierig, schwierig, schwierig. Oh, ein Vögelchen.
so ist das Leben aber.
So ist das Leben.
Und ich hab auch letztens drüber nachgedacht, weil ich dachte, Mann, ey, mich zieht das oft alles so dermaßen runter. Und was mache ich denn damit und was macht das mit meiner Psyche? Weil mich beschäftigt das alles auch schon sehr. Dich ja auch, ich weiß es ja. Und dann habe ich beschlossen, es ist okay. Es ist okay, da negativ drüber nachzudenken. Ich muss jetzt nicht immer alles geil finden und irgendwie total produktiv und optimistisch sein, sondern es ist okay, daran zu verzweifeln, auch wenn man keine Lösung dafür hat. Weißt du, was ich meine? Also es ist okay, dass das einen so beschäftigt, wie es uns beschäftigt und vielleicht bringt es ja dann auch irgendwann was. Aber es wäre falsch, das nicht mehr an sich ranzulassen.
Also dass man so eine ganz stoische Herangehensweise ist auch nicht gesund, meinst du?
Nee.
Dann, ja, ich glaube, es ist immer die große Frage, sobald man irgendwie anfängt, sich zu informieren und die richtigen Bücher zu lesen, irgendwo zu schaffen, so dieses Pendel zwischen Zynismus und Aktivismus in der Waage zu halten.
Ja. Und der Aktivismus ist ja nur im Kleinen leider nötig und man denkt sich dann natürlich auch sehr schnell, was soll das jetzt bringen?
Naja, total. Ich glaube, beides hat das Potenzial, einen mittelfristig einfach irgendwie kaputt zu machen und zu Boden zu ringen. Sowohl irgendwie Activism Burnout, gibt es ja auch dieses schöne Wort, sowohl arschkalte Zynismus, wo man eh schon die ganze Zeit irgendwie in Tod ist und irgendwie nichts mehr fühlt. Aber
das stimmt.
Das ist eine schöne... Das ist schön, dass du dir das erlaubst, sozusagen.
Nee, weil ich angefangen habe, mich selber dann dafür zu verdammen, dass ich jetzt, dass mich das so beschäftigt und mich das manchmal auch an Sachen hindert.
Ach echt? Ach krass.
Oder einen auch so lähmt manchmal. Aber das ist okay. Also es ist einfach... Es ist einfach schwierig.
Dass du manchmal sozusagen den Anspruch hättest, dass du irgendwie besser mit umgehen kannst oder dass du irgendwie produktive Lösungen draus
findest. Genau. Ich bin sehr, sehr lösungsorientiert und das ist da ja nicht möglich. Genau. Hannes, darf ich dich jetzt auch was fragen eigentlich?
Ja, sehr gerne.
Genau, du bist ja auch gerade sehr betroffen von der ganzen Geschichte. Eigentlich würden wir jetzt hier überhaupt nicht sitzen. Also ich freue mich natürlich total, aber wir hätten uns jetzt wahrscheinlich mal locker anderthalb Jahre nicht gesehen.
Das stimmt allerdings, ja.
Wie ist das gerade so? Die ganzen Pläne und das lang gehegte, der lang gehegte große Traum?
Ja, vielleicht muss ich da kurz das mal erzählen, was für ein Traum das eigentlich war.
Hast du noch gar nicht?
Ich habe noch gar nicht darüber gesprochen, tatsächlich so im Öffentlichen. Ja, klar. Okay. Also ich wäre jetzt ja eigentlich, in Kanada jetzt. Also ich hatte ein Ticket für ein Frachtschiff, für eine Frachtschiffsreise Mitte März und ein Visum und hätte das nächste Jahr, also dieses Jahr und Teil des nächsten komplett in Kanada verbracht und habe da auch schon irgendwie hatte Wohnung aufgelöst und habe habe dort Kontakt zum Goethe-Institut aufgenommen und verschiedene Musiker und Musikerinnen und wollte da eben dort arbeiten und leben und Musik machen und mir so ein paar Fragen beantworten und das ist dementsprechend jetzt flach gefallen. So. Also irgendwann hat dann halt die Reederei gesagt, nee, das mit dem Schiff lassen wir mal lieber. Und Kanada hat die Grenzen dicht gemacht, irgendwie eine Woche später und seitdem sitze ich jetzt hier und bin in Zwischenmiete gerade drin und überlege mir ein bisschen, wie man jetzt am besten besser macht. Und ich wollte mit meiner Freundin Clara ja rüberfahren und am Anfang ist natürlich irgendwie erstmal so, es ist ziemlich eingestürzt oder hat sich natürlich nicht so schön angefühlt, dass man da irgendwie, weil das ist natürlich was man lange plant und ich bin, keine Ahnung, ich bin jetzt Mitte 30, wer weiß, wann man nochmal irgendwie so viel Zeit irgendwie aufbringen kann und so wenig Verantwortung hat in dem Moment, weil man eben noch keine Familie hat und es war so, also ich habe seit Gott über einem Jahrzehnt so dieses Bedürfnis, dass ich gerne irgendwann mal, ich höre öfters mal reisen, aber ich möchte eigentlich gerne mal im Ausland leben.
Ja, so kann wirklich, ich total einfach. Verstehen. Genau. Habe ich auch voll Bock drauf.
Und habe da so ein paar Fragen, weil ich auch oft so das Gefühl habe, dass gewisse Sachen, wie sie so in Deutschland sind, eigentlich mir gar nicht so taugen, wie man so miteinander zu, was Hierarchien betrifft, was irgendwie, was wichtig ist, wie Leute bewertet werden. Und habe so dieses Gefühl, ich würde gerne mal irgendwie für mich rausfinden, wie war das denn irgendwie in anderen Ländern? Und das fällt jetzt irgendwie weg. Und das ist schon krass. Auf der anderen Seite ist so, hat sich eine Frage für mich sehr schnell beantwortet. Weil ich nämlich, also ich merke, dass das in Deutschland irgendwie für mich ganz gut funktioniert, sobald ich irgendwie auf Tour bin oder am Album schreibe oder sonstiges. Aber sobald, und das ist ja in unserem Beruf irgendwie so besonders, dass man immer solche mehrere Motor hat, wo man sich absolut einen Arsch abarbeitet und irgendwie eine 7-Tage-Woche mit bis zu 10 Stunden am Tag, wo man immer noch irgendwas machen kann. Und dann macht es auf einmal plopp, man ist von der Tür zurück und fällt in ein Loch und es ist auf einmal hat man mal irgendwie einen Monat lang nichts zu tun oder 2 Monate.
Ja.
Und dass ich mich in solchen Situationen dann aber immer irgendwie schlecht gefühlt habe, wenn irgendwie nichts zu tun und immer so das Gefühl habe, irgendwie ich darf das nicht wirklich oder das ist eigentlich erlaubt, weil alle anderen haben auch irgendwie ihre Arbeit oder wenn ich mit Leuten spreche, die dann irgendwie einen 9-to-5-Job haben und die dann halt irgendwie so, dann doch irgendwann mal so einen Spruch über das irgendwie easy Musikerleben irgendwie loslassen und das ist irgendwie ganz komisch und ich fand es so krass, weil ich gerade eben, weil ich in den letzten 2 Jahren ja wahnsinnig viel gemacht habe, eigentlich gerade so eine Phase habe und so mit diesem Corona-Lockdown, das angefangen hat, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht dieses Gefühl habe, dass ich hier in Deutschland rausgegangen bin und das ist eigentlich so eine Phase, wo bei mir wenig los ist und ich nicht das Gefühl habe, dass ich das irgendwie nicht rechtfertigen kann und das fand ich
bemerkenswert. Meinst du, es liegt daran, weil sowieso alle zu Hause sitzen?
Grade? Genau, weil einfach eben, also weil niemand irgendwie gerade produktiv sein kann und arbeiten kann und ich habe da auch, also ich bin mir natürlich total bewusst, dass es aus einer total privilegierten Situation heraus ist, weil ich gerade mir ein bisschen was angespart habe, auch für diese Reise.
Ja, klaro.
Und plus ich glücklicherweise durch das, wie ich mich gerade irgendwie so von dieser ganzen Musikbusiness-Welt losgelöst habe und ich über dieses Spendending funktioniere und da auch ein bisschen so ein gewisses Einkommen noch reinkommt und ich da gerade schönerweise auch total aufgefangen werde. Also ich kriege mehr Unterstützung, seit dieses Corona-Ding irgendwie angefangen hat von Leuten, was übrigens vielen Dank mal hier in die Blase, die da gerade zuhört. Danke schön, dass ihr mir das so ermöglicht. Genau. Und ich sozusagen, es ist ein großes Privileg, das weiß ich, dass ich gerade eben nicht panisch da sitze und um meine Existenz bange. Aber ich merke, dass das vielen anderen auch so geht. So in meinem Umfeld stelle ich fest. Also irgendwelche Menschen, die irgendwie Lehrer sind oder im Theater arbeiten und so, dass ich mehrfach von Leuten irgendwie gespielt bekomme, dass es irgendwie gerade eigentlich total schlimm, aber ich bin so froh, ich war irgendwie so kurz vorm Burnout und,
ach, krass.
Und das finde ich schon bemerkenswert. Auch ein Freund von mir ist, der auch irgendwie Lehrer ist, und hatte am Samstag, als der Lockdown angefangen hatte, er vorgehabt, der ist eigentlich wahnsinnig viel unterwegs, das irgendwie mit Family macht er ganz viel und Freunden und spielt irgendwie in Band und sowas und hat sich mal so einen Samstag freigenommen, wo er jetzt nichts macht.
Ja.
Und ich habe mit ihm telefoniert und so gemeint, boah, Hannes, ich mache gerade genau das Gleiche, was ich eigentlich sowieso machen würde, aber es fühlt sich so viel besser an, weil ich irgendwie nicht diesen Druck spüre, dass ich eigentlich so viel, dadurch, dass ich hier sitze, dass ich eigentlich so viele andere Sachen machen könnte.
Und ja, dann sieht man mal, wie wir gepolt sind.
Ja, sowohl Leistungsdruck, so aber genauso auch der soziale Druck, weißt du, dass du dann halt, dass man so viele Menschen irgendwie besuchen könnte und so. Und das finde ich schon, krass. So, dass mir das sozusagen das, was ich auch so ein bisschen jetzt in Kanada gesucht habe.
Ja. Unendliche Weiten.
Erstmal irgendwie hier so ein bisschen widerfahren ist. Ja. Also weißt du, so diese Ruhe mit so einer Situation und so einem jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie zu schauen können, was kann ich alles machen.
Ja.
So,
ja, ich muss ehrlich gestehen, ich ticke generell auch schon so. Natürlich habe ich diese Phasen, wo es sehr wild zugeht und ich bin dann natürlich auch dementsprechend fertig. Aber ich muss also aufgrund meiner psychischen Konstitution immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel mache. Und das habe ich in den letzten Jahren sehr viel geübt und gelernt und habe mich versucht, ein bisschen davon zu verabschieden, von diesem Leistungsdenken und mir das zuzugestehen. Ich brauche wahnsinnig viel Ruhe, tatsächlich. Das habe ich mittlerweile sehr über mich gelernt. Gehört ja zum Erwachsenenwerden auch dazu. Deswegen diese Seite von der Krise sozusagen gerade, die taugt mir auf jeden Fall auch gerade sehr. Das kann ich gut. Und auch ansonsten ist mein Leben nicht viel anders, weil wenn wir nicht auf Tour sind, bin ich zu Hause, gehe mit dem Hund und schreibe vielleicht einen Text oder singe was. Und dann gucke ich abends noch eine Serie und gehe schlafen. Also mehr passiert gerade auch nicht. Deswegen. Und auch mit der Unsicherheit bin ich eben gewöhnt, umzugehen. Weil als Musiker weißt du ja immer nicht, ob das jetzt alles sich ausgeht. Ja,
also ich glaube tatsächlich, dass wir quasi in den letzten Jahren gestellt wurden für eine Situation wie diese, dass wir damit irgendwie sehr gut,
definitiv,
sehr gut umgehen können.
Ja.
Also ja, wahrscheinlich ist es dadurch auch gerade wahrscheinlich, und ich kenne ja viele Menschen, die irgendwie auch eben Autoren sind oder irgendwo sonst wo in der Kunstbranche arbeiten, dass wahrscheinlich in meinem Umkreis ich das sehr oft höre von Leuten. Und teilweise sind es auch wirklich welche. Ich habe dann eigentlich auch gedacht, ja, wahrscheinlich ist auch was ganz anderes, sobald man Kinder dabei daheim hat. Aber ich habe sogar auch schon von Leuten mit Kindern gehört, die einfach sagen, das ist total cool, wir können da irgendwie endlich mal Zeit miteinander verbringen und so. Und
ja, auf jeden Fall.
Also halt, die große Frage ist halt, ob man, ich glaube, die große Frage ist halt, ob man finanziell abgesichert ist. Und sobald du halt in einer Situation bist, wo du irgendwie prekär beschäftigt bist und so das Gefühl hast, wenn ich jetzt nicht in 2-3 Wochen wieder anfangen kann zu arbeiten, dann geht mir der Arsch richtig auf Grundeis. Ja, ja. Dann wird es halt einfach, dann geht es, glaube ich, von diesem, oh, endlich mal entspannt, zu, oh Gott, Panik, oh Gott, Panik, oh Gott, Panik.
Ja,
wie soll es weitergehen?
Das stimmt. Das stimmt. Und du hast auch total recht, wenn du sagst, dass wir extrem privilegiert sind. Das muss man sich auch echt bewusst machen.
Also jetzt nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch, wenn man sich das jetzt mal, wenn man sich das jetzt international ganz anschaut. Also wie krass es doch auch ist. Ich habe einen Cousin in Neuseeland, mit dem habe ich vor kurzem drüber gesprochen und der auch so ein bisschen immer so einen Blick von außen drauf hat und der hat auch gemeint, Hannes, schau dir das doch mal an. Wie glücklich du gerade sein kannst, dass du in Deutschland abhängst, wenn er so mitkriegt von außerhalb, so wie verschiedene Länder damit umgehen, auch von der politischen Führung her, wenn er sich jetzt so, er kennt vor allem so, hat auch irgendwie lange in Kanada gelebt und kennt sich vor allem so in diesem angelsächsischen Bereich irgendwie.
Ja, aber Neuseeland geht doch auch gerade ganz gut damit um, oder?
Ja, der Unterschied ist, in Neuseeland ist, glaube ich, dass, also ich glaube, in Neuseeland sind sehr viele Leute krass aufgebracht, weil man es dort nicht so gewohnt ist, dass sowas Weltpolitisches irgendwie so einen Einfluss auf einmal auf dieses Land hat, weil die ja wirklich total ab vom Schuss sind und die sind nicht gewohnt, dass irgendwas bei ihnen irgendwie sie aus der Bahn werfen kann. Und das ist die eine Seite und dadurch, dass es so ein kleines Land ist, haben sie sehr viel restriktivere Beschränkungen. Also mein Cousin hat jetzt wirklich, fährt eigentlich sehr gerne Mountainbike. So. Ja. Und der musste aber in der Bude zu Hause allein rumsitzen.
Ach, die dürfen nicht.
Der ist Uni-Professor und der genau, hat jetzt quasi als Einzige, was er gerade machen kann, ist, dass er sich in die Arbeit stürzen kann und halt irgendwelche online
Klausuren korrigieren.
Vorlesungen erstellen kann, okay. Und mit seinen Doktoranden und so weiter, okay. Und Doktorandin irgendwie arbeiten kann, aber halt einfach, ich glaube, jetzt locken sie es nächste Woche ein bisschen, aber man darf wirklich strikt eigentlich nur raus, wenn man einkaufen möchte und sonst, okay, überhaupt gar nicht aufs Spazieren gehen.
Ist das
nicht.
Wundert mich jetzt aber, weil es gibt dort sehr viel Natur und sehr wenig Menschen.
Ja, aber ich glaube, der Grund ist, also ich glaube, ich weiß jetzt nicht wissenschaftlich, aber ich glaube, es ist so verstanden zu haben. Hast du das Video von MyLab zufällig gesehen?
Nee.
Kann ich empfehlen.
Nee, ja, doch, habe ich angefangen, wurde ich irgendwie unterbrochen. Ja.
Sehr, sehr gutes, ja, Video, was ein bisschen wissenschaftlich erklärt, was da eigentlich passiert. Und dass wir, es ist ja so, dass was wir gerade hier haben, ist die Phase 2 von der Epidemie, nennt sich Mitigation.
Ja.
Das heißt so was viel wie Schadensbegrenzung. Und ja, das heißt, wir sind an dem Punkt, wo man eigentlich die jegliche Infektionsketten verloren hat und gar nicht weiß, wer hat jetzt sich aus welchem Grund mit wem angesteckt. Und was, okay, gerade der Versuch ist, ist, dass man wieder in Phase 1 kommt. Mhm. Und in der Phase 1, das ist, da weißt du noch genau, wer ist warum wie angesteckt und hatte mit wem Kontakt. Und in Neuseeland, okay, ist es so, dadurch, dass du weniger Leute hast, glaube ich jetzt, ja, dass die dort versuchen, das Virus noch so komplett rauszukriegen, sodass man halt auch einfach in 2 Monaten wieder im Café sitzen, okay, kann und dann einfach alles dicht macht und dann kommt von außen niemand mehr rein, der nicht irgendwie dreifach getestet,
ja,
wird.
Das ist,
genau,
das
und sie deswegen jetzt sehr viel restriktiver sind, weil sie dadurch, dass sie noch in dieser Phase 1 sind, noch die Möglichkeit haben, so drauf zu reagieren. Und ja, bei uns ist das eh schon
zu
gelaufen.
Spät. Ja.
Genau. Und
das ist zumindest
meine, ja, Theorie, warum das so ist.
Okay.
Aber
Ja, spannend.
Ja, ja,
ist wahrscheinlich so. Ist wahrscheinlich so, macht total Sinn. Ja.
Ja. Und weil du nochmal irgendwie zurückzukommen auf,
ja,
diese Geschichte mit deinem politischen Bewusstsein, hast du, das ist eine Frage, die wollte ich eigentlich gerne auch Markus stellen, das habe,
ja,
ich ganz vergessen. Oder wir sind nicht dazu gekommen, weil wir sonst uns zu Tode gebabbelt haben. Hast du manchmal so das Gefühl, dadurch, dass du als irgendwie Person des öffentlichen Lebens so eine gewisse Reichweite hast, dass du auch damit auch so eine Verantwortung einherkommt, dass du diese Sorgen, die du hast, auch, also ich habe jetzt, offensichtlich hast du es ein Stück weit, ich habe gesehen, ihr habt irgendwie auf Facebook jetzt dieses
Seebrücke-Ding
auch geteilt. Und,
ja,
genau.
Also wir sammeln seit Jahren auch schon immer Geld für Pro Asyl bei jeder Tour.
Mhm.
Das nutzen wir und packen dann immer noch einen kleinen Betrag mit drauf, der von uns kommt. Ich würde sagen, seit 2015 kannst du es dir nicht mehr so unbedingt leisten, völlig unpolitisch zu sein. Also seit, mhm, der, ich sage ja, ihr hört die Anführungszeichen, Flüchtlingskrise,
mhm,
genau, die ich auch sehr, sehr nah mitbekommen habe, weil ich damals in einem kleinen Dorf gewohnt habe, das 1500 Einwohner hatte und da gab es eine alte Kaserne und da waren 500,
mhm,
syrische Flüchtlinge drin und da habe ich ein paar Wochen dann ausgeholfen, aber es war natürlich, also es war völlig, völlig absurd, auch die Situation für die Leute dort,
mhm,
sind da in Niedersachsen irgendwo und hängen da. Und in ihrem Land ist Krieg und hier ist einfach mal nichts außer Feldern und hilfsbereiten Deutschen oder nicht so hilfsbereiten. Genau, und ich finde, seitdem kann man sich nicht mehr leisten, ruhig zu sein. Ich glaube auch, dass, also jeder, der jetzt schon länger politisch aktiv ist, wird mich wahrscheinlich steinigen wollen, aber das war für mich so der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, also irgendwas läuft hier auf jeden,
ja,
Fall ganz, ganz gehörig falsch.
Da kamen die Einschläge auch irgendwie immer näher mit irgendwie Trump und AfD,
genau,
und irgendwie Brexit. Und man dann,
genau,
so das Gefühl,
ja,
hat, what the fuck.
Genau, und ich habe zum Beispiel an dem Tag, als Trump gewählt wurde, da haben wir in München gespielt. Darf ich das kurz erzählen?
Na klar,
logisch. Und ich hatte morgens, also wir kamen alle überhaupt nicht klar. So, wir sind nachts mit dem Nightliner losgefahren und ich bin morgens aufgestanden. Dann hieß es, okay, der ist es jetzt. Obwohl Hillary mehr Stimmen hatte und hatte ich in München ein Interview beim Bayerischen Rundfunk und war dann da kurz und da waren auch alle völlig übernächtigt und völlig fertig und total traurig, es war ganz schlimm und der ganze Tag war so dunkelgrau, es war auch November, es hat gepasst, dunkelschwarz eher und dann bin ich vom BR zum Club, musste ich mir ein Taxi nehmen, weil irgendwie war Soundcheck und bin dann ins Taxi gestiegen. Und dann hat er mich gefragt, also war so ein bayerischer Taxifahrer, hat mich dann gefragt, so, ja, was haben Sie denn gemacht? Habe ich gesagt, ja, ich spiele heute Abend in der Muffathalle, in dem kleinen Dings, und mit meiner Band. Und ja, ich war gerade beim BR, da war die Stimmung ganz schön schlecht wegen der Wahl. Und dann hat der hat er los, wir waren noch nicht richtig losgefahren, dann hat er losgelegt. Ja, der Trump, das ist genau das Richtige. Der räumt da mal auf, die ganzen Mexikaner und so, das bräuchten wir hier auch. Und so richtig vom Leder gezogen. Und ich habe dann nach 50 Metern gesagt, okay, ich würde gerne wieder aussteigen. Und dann hat er mir noch 5 Euro berechnet, habe ich ihm die 5 Euro in die Hand gedrückt. Und dann hat er mir echt noch so hinterher gepöbelt. Dann bin ich zurückgelaufen. Und das war ein sehr, sehr, sehr einschneidendes
richtig
Erlebnis.
Richtig Nahkampf einfach.
Wirklich, ja, es war richtig krass. Und dann bin ich, also völlig, völlig irre jetzt im Nachhinein, aber es hat, ne, man kriegt ja so geschichtliche Ereignisse sonst nicht so mit irgendeinem eigenen Erlebnis so verbunden. Und dann war ich abends auf der Bühne, hatte auch überhaupt keine Lust, ein Konzert zu spielen in der Laune und habe das den Leuten einfach gesagt. So, ich finde das heute total krass, das ist ein schwarzer Tag. Aber wisst ihr was? Musik hilft. Und dann hat sich aus diesem Satz jetzt eine Initiative in München gegründet, die heißt Musik hilft.
Ach schön.
Und die veranstalten ganz viele Benefizkonzerte gegen rechts. Ist das nicht cool? Weil da ein Typ dabei war. Wenn man dann solche Sachen erzählt bekommt, denke ich mir, ja, du musst deine fucking Reichweite nutzen. Ich habe ja nichts gemacht. Ich habe ja nur gesagt, Musik hilft. Das ist die größte Plattitüde auf der Welt. Aber es stimmt. Und das ist total schön. Und deswegen finde ich, dass man sich auf jeden Fall da in irgendeiner Form positionieren sollte oder Initiativen unterstützen sollte. Das tut keinem weh. Also genau, wie das jetzt mit der Seebrücke. Ich habe da jetzt kein Geld gespendet, sondern ich gebe halt eine alte Platte, die es quasi auf dem Markt nicht mehr gibt, die geben wir her, das tut uns nicht weh. Aber wir unterstützen einfach die Arbeit, die wichtige Arbeit von sehr vielen Leuten damit. Und da sind jetzt irgendwie 35.000 Euro in 4 Tagen zusammengekommen. Und das fühlt sich dann auch gerade in dieser Zeit total gut an, wo du das Gefühl hast, dir sind die Hände gebunden und du kannst gerade nichts machen, wenn du sowas unterstützen kannst einfach. Mhm. Genau. Und nächste Woche machen wir dann noch einen Livestream für Ärzte ohne Grenzen, die in Afrika gerade auch sehr am Kämpfen sind. Kuwait, Afrika heißt es. Genau. Ich denke schon, dass man die Verpflichtung hat auf jeden Fall. Es soll jetzt nicht ins Preachen übergehen, dass man die kompletten Konzerte nur dafür nutzt. Das geht nicht. Aber also aus meiner Sicht, manche machen es. Es gibt natürlich auch einfach politische Musiker, so Punk oder was auch immer.
Es hängt natürlich total mit dem Rahmen. Ich meine, das ist ja... Und das ist ja, wie gesagt, auch immer so generell, was ich so spannend immer finde, im Unterschied zwischen dir und mir, dass ich natürlich als Typ, der auf der Bühne steht und irgendwie wahrscheinlich so 95% bis 99% einfach er selbst ist und so halt vor sich hin erzählt, wie er normalerweise ihn erzählt und dann eben auch seine politischen Überzeugungen einfach so mit auf die Bühne nimmst. So bist du halt irgendwie jemand, der da, hast du mal gesagt, die Elektroelfe.
Genau, ich habe ja eine Bühnenpersona.
Genau, im Kostüm dann auf der Bühne steht und in Musikvideos dann auch immer irgendwelche.
Und ich bin keine große Dinge Rednerin. Verkörpert. Also ich kann zu zweit mich sehr gut unterhalten und da auch viele Gespräche führen, aber ich kann nicht zu so einer Masse von Menschen gut sprechen. Will ich dann witzig sein, geht alles schief.
Genau, und von daher finde ich das mit diesen Maßnahmen dann eben so Dinge zu erwähnen und irgendwie zu unterstützen, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Und was du ja auch noch zusätzlich machst, ist, dass du hier auch privat einsetzt, was ich auch spannend finde und wo ich dich nämlich auch zu fragen wollte, weil du ja auf der einen Seite hier das Viertelkultur und den Viertelkultur e.V. Nicht mitgegründet hast, aber du bist, glaube ich, zweite Vorsitzende da. Und,
ja, genau. Wir waren 5 Leute am Anfang und wir sind alle Vorsitzende geworden.
Vielleicht magst du da mal kurz ein bisschen was zu erzählen, was das ist und auch was das die Corona-Krise jetzt da mit euch macht in dem Zusammenhang. Weil du bist ja wirklich eigentlich doppelt gebeutelt mit deinen beiden Hauptdingen, die du so tust.
Ja, das stimmt. Also im Viertelkultur mache ich tatsächlich gerade nicht so viel, weil wir uns natürlich alle nicht sehen können, das vorweg. Und ich veranstalte dort nur noch die Konzerte.
Okay.
Genau, also ich bin in der Vereinsarbeit eigentlich nur noch bei Abstimmungen dabei, weil ich es jetzt einfach zeitlich die letzten Monate nicht mehr geschafft habe. Ganz grundsätzlich sind wir ein gemeinnütziger Verein, der in dem Viertel, in dem wir leben, in dem Hannes auch schon lange lebt.
Würzburg-Zellerau,
genau. Da gab es quasi eine alte Bäckerei, die leer gestanden hat. Und das ist so das alternative Viertel von Würzburg. Und da gab es eine Initiative von Leuten, die wohnen alle in so einem Wohnblock und sind relativ alternativ unterwegs. Und die haben quasi einen Verein gegründet, diese Bäckerei gemietet und wollten dort so eine Art offenen Ort für ein Café im Prinzip wo quasi alle Generationen, alle kulturellen Schichten, whatever, aufeinandertreffen können und eben Workshops abgehalten werden können. Man einfach guten Kaffee trinken kann, selbst gebackenen Kuchen bekommt.
Fantastischen selbstgebackenen Kuchen.
Der ist wirklich gut. Ja, Hanna ist der Wahnsinn, die unsere Kuchen backt. Und ja, genau. Also es gibt einfach verschiedene Säulen sozusagen. Das eine ist eben die soziale Komponente, dass wir auch inklusiv sind. Also es ist wirklich so eine eierlegende Wollmilchsau, die inklusiv sind. Wir haben eine junge Frau mit Behinderung, die bei uns arbeitet. Also haben wir quasi einen Arbeitsplatz geschaffen für sie. Dann haben wir einen Unverpacktladen, also die ökologische Ziele eben mit unterstützen, wo du frisches Gemüse aus der Region kaufen kannst und Nudeln, also dann eben in deine Abfüllbehälter abfüllen kannst. Dann gibt es die soziale Komponente, dass es eben einen schönen Kinderbereich gibt, wo Eltern einfach entspannten Kaffee trinken können. Die Kinder können da irgendwie Chaos stiften. Und die kulturelle Komponente natürlich, dass wir ein bisschen Kultur in die Zellerau bringen, weil es gibt dort keine Orte eigentlich. Genau, und ich habe jetzt im letzten Jahr dort 10 Konzerte veranstaltet. Du hast auch ein Benefizkonzert für uns gespielt, das war sehr, sehr cool. Und ja, es ist getragen von 30 bis 40 aktiven Leuten, die aber auch öfter wechseln, weil viele Studenten auch dabei sind, die StudentInnen, die dann...
viel ehrenamtlich auch, so wie ich es...
Genau, das meiste ist ehrenamtlich, ja. Genau. Und ist, ja, also quasi eine Mischung aus Gastronomiebetrieb und gemeinnützigem Verein. Wir haben 400 Mitglieder, die sich alle beteiligen, entweder finanziell, aber manche helfen auch mit. Und wir haben uns dann letztes Jahr im August als Kollektiv organisiert. Das heißt, es gibt jetzt quasi für jeden Arbeitsbereich einen, der den Hut auf hat. Ich habe den Arbeitsbereich Konzerte, habe ich den Hut auf und mache dann quasi mit einem kleinen Team, bucken wir Konzerte einfach und werden da von der Stadt unterstützt. Die geben dann den Konzerten, geben da die Gagen dazu sozusagen. Und es sind so meistens so Singer-Songwriter, auch wir hatten auch echt viele Internationale schon da, die sich total freuen, wenn sie in so einer kleinen Stadt wie Würzburg dann abends mit 250 Euro nach Hause gehen können und noch irgendwie nettes Essen und nette Leute treffen können. Ja. Und genau, also total das schöne Konzept. Ich habe da sehr viel gelernt auf jeden Fall. Also auch gerade so dieses basisdemokratische Kollektivdenken ist nicht so einfach, wie man denkt. Wir sind da nicht so gestrickt. Wir brauchen immer einen Chef oder eine Chefin anscheinend. Da gibt es viel zu diskutieren. Das ist auch oft zermürbend, aber... im ganz Großen und Ganzen liebe ich das Projekt total auf jeden Fall. Und wir sind natürlich gerade total betroffen. Wir haben jetzt aber schon angefangen, punktuell aufzumachen. Und die Leute kaufen den Kuchen leer und kommen halt mit ihren Behältern und kaufen ein, holen sich einen Kaffee und einen Kuchen und genau.
Ah, okay. Das heißt, es bessert sich, weil es war ja so dieses Ding, dass dieser Laden da irgendwie dann auf einfach Crowdfunding gemacht hat. Und
ja, das haben
wir
auch
wissen nicht, ob wir in ein oder zwei oder drei Monaten überhaupt noch so existieren.
Die Miete ist sehr hoch. Genau, das ist das Problem. Ja.
Das ist krass. Aber das heißt aber, dass ihr jetzt ein Crowdfunding sozusagen machen müsst und schaut, ob ihr irgendwelche Gelder akquirieren könnt, damit ihr eure Miete bezahlt letztendlich. Das ist auch sowas, was ich so krass finde, wenn man sich mal überlegt, wo diese ganzen Fördergelder letztendlich hingehen, dann ist es so, dass also immer ein ganz großer Spruch ist immer, weil wir müssen ja irgendwie auch die Miete bezahlen und niemand hinterfragt, dass die Leute, die eh schon eher oben in der Nahrungskette stehen, weil sie eine Immobilie besitzen, dass die auf jeden Fall noch, ich meine, es darf zwar gestundet werden, aber niemand zweifelt daran, dass die auf jeden Fall weiterhin so einfach ihre volle Miete kriegen. Und dass ganz viele von diesen Fördergeldern, die jetzt gerade irgendwie da rausgepulvert werden, eigentlich zu ganz großen Teilen dafür da ist, um Menschen mit Immobilien weiterhin ihren leistungsloses Einkommen zu garantieren. Das finde ich so abgefahren. Aber es freut mich, dass du gerade sagst, dass es anscheinend so aussieht, als könntet ihr euch irgendwie weiterhalten.
Es könnte anscheinend so sein. Also es ist noch, der Käse ist jetzt noch nicht über den Tisch gezogen, oder wie sagt man? Du weißt schon?
Der Käse ist noch nicht über den Tisch gezogen.
Das Kind ist noch nicht ganz
im Brunnen. Sagt man wahrscheinlich genauso.
Naja, auf jeden Fall... ist es noch nicht ganz, ganz erwiesen, ob wir es schaffen, aber es sieht gerade ganz gut aus. Ach, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt zweimal die Woche so Diskussionsrunden auf Slack. Da wird dann in 80 verschiedenen Threads wird sich dann da ausgetauscht und wild diskutiert. Und ich liebe es auch, aber es ist wirklich natürlich gerade total schwierig, wenn man sich nicht sieht. Normalerweise haben wir immer montags unsere Sitzung und dann wird da entschieden. Wer da ist, darf entscheiden. Wer nicht da ist, hat Pech gehabt. Genau. Und jetzt gerade ist es einfach ein bisschen ausgehebelt. Aber es geht. Es geht auf jeden Fall.
Okay, cool. Genau. Abgefahren. Und die andere Sache, die du machst, die ich nämlich auch spannend finde, wo ich dich eigentlich auch, obwohl wir sehr öfters mal drin, wo dich eigentlich schon lange mal irgendwie näher zu fragen wollte, ist, dass du mir irgendwann mal eine E-Mail geschrieben hast mit einem Link zum Eintrittsformular von der Linken. Ja, du, Hannes, ich bin gerade eingetreten.
Weil du mich drauf gebracht hast.
Und weil die Frage wäre jetzt gewesen, wie du diese Entscheidung getroffen hast und warum wie es so ist, jetzt in der Partei zu sein und was das irgendwie für dich.
Ja, also ich bin nicht sehr aktiv in der Partei. Ich bin ein stilles, bezahlendes Mitglied. Ich habe mich für den Stadtrat aufstellen lassen, weil sie Leute brauchten hier in Würzburg, weil hier gibt es nicht so viele. Ich glaube, wir haben jetzt sogar 2 Plätze im Stadtrat. Ich bin jetzt aber der Lokalpolitik aufgrund meines Berufs leider nicht so, das wird schwer auf jeden Fall, wenn ich mich da jetzt wirklich einbringen wollte. Also ich habe das ganz einfach gemacht. Ich habe mich hingesetzt mit dem Parteiprogramm von den Grünen. Und hingesetzt, man kann ihm sagen, hingesetzt mit dem Parteiprogramm von der Linken. Hab's verglichen und die Linke hat gewonnen.
Ja, okay. Du hast quasi deinen eigenen analogen Wahl-O-Mat gemacht, sozusagen.
Genau, und das sind die einzigen beiden Parteien, die ich mir hätte vorstellen können. Und ich kriege aber auch viel Gegenwind, weil viele sagen, ja, Stasi und so, schwierig. Aber genau, ich bin eben keine große Freundin von dem Kapitalismus, in dem wir leben, und das ist die einzige Partei, die sich damit wirklich kritisch auseinandersetzt. Und das ist, die auf die kleinen Leute in Anführungszeichen schaut. Die
zumindest die einzige Partei mit realistischen Chancen, den Bundestag einzuziehen.
Genau, die sozialen Belange vor alles stellt, die tatsächlich auch ein relativ gutes umweltpolitisches Programm hat. Das wird immer so ein bisschen unterschlagen. Genau, also ich kann da alles unterschreiben. Natürlich gibt es diesen Kritikpunkt mit Stasi und dass da Altfunktionäre irgendwie noch drin hängen.
Und Wagenknecht wird auch immer irgendwie alle paar Monate wieder durchs Dorf getrieben. Ja, genau.
Ja, auch schwierig auf jeden Fall. Aber ich mache das jetzt nicht an den Personen fest, sondern ich habe mich wirklich mit dem Parteiprogramm hingesetzt. Und das war tatsächlich auch 2017 nach der letzten Bundestagswahl. Mhm. Und die haben ja auch damals geschrieben, dass überdurchschnittlich viele weibliche Mit-30erinnen aus Bayern gerade in die Linke eingetreten. Ach, genau zu dem Zeitpunkt. Irgendwie 300 in einer Woche oder sowas Verrücktes. Also die scheinen da einen Nerv getroffen zu haben.
Also wirklich ein guter Schritt. Also ich bin noch nicht irgendwie in der Partei eingetreten.
Aber Hannes, eigentlich ich mache nichts, ne? Also ich war noch auf keiner Sitzung.
Ja, es ist aber schon ein Unterschied, ein anderes als irgendwie das zu wählen, mal drüber zu sprechen, als jetzt halt irgendwie bei der Stadtratswahl auf dieser fucking Liste halt irgendwie mit drauf zu stehen. Das ist schon irgendwie ein Statement und man macht sich irgendwie auch ein Stück weit angreifbarer.
Ja, das stimmt.
Und ich habe schon das Gefühl, dass es auch einfach was ist, was oft fehlt, dass Leute mal irgendwie trauen, sich zu was zu bekennen und auch trauen, sich einzugestehen, okay, wir sind in der Demokratie, wie du gerade schon gesagt hast, basiert auch im Laden, das ist scheiße kompliziert, weil die Leute verschiedene Meinungen haben, auch innerhalb der Parteien, auch innerhalb der einzelnen Flügel der Parteien, und man wird halt nichts dran ändern, wenn man sich abwechselnd überall nur die verschiedenen Ecken sucht, wo man schön dagegen sein kann und nicht halt mal riskiert, irgendwo eine Verantwortung zu übernehmen und irgendwie auch für was zu streiten. Und wenn man nur mit seinem Namen auf dieser scheiß Liste draufsteht.
Ja,
weißt du?
Ja,
da habe ich schon Respekt vor und finde es, wollte ich dir mal gesagt haben, Eva.
Dankeschön. Gut.
Ich habe dich auch gewählt.
Oh nein, du solltest doch nicht. Ich hatte Angst, dass ich in den Stadtrat komme und dann dahin muss, weil ich habe gar keine, also jetzt hätte ich Zeit, aber ich hatte ja gar keine Zeit. Genau, und die machen natürlich super viele Sitzungen, das ist auch alles total interessant. Es gibt auch einen Marx-Lesekreis und so, aber ich habe es wirklich einfach nicht geschafft, hinzugehen. Und genau, mir ging es um die Unterstützung, und was du gerade gesagt hast, kann ich nur wiederholen, weil wir uns ja in der Demokratie befinden, muss man dann eben sich was suchen, was auch ein bisschen Kraft hat sozusagen. Ich kann jetzt nicht meine eigene Partei mir auszählen, also könnte ich, aber habe ich jetzt keine Lust drauf.
Hast jetzt ja Zeit für, Eva.
Ja, aber die Linke wird, also es ist einfach jetzt gerade nicht, also das wird immer schwierig für die Linke sein, auf jeden Fall. Deswegen dachte ich, die könnten Support gebrauchen. Und wie gesagt, 30 bis 40-Jährige mit 30erinnen aus Bayern. Sind schon mehr dabei.
Ja, cool. Ich frage mich gerade schon, ob wir eigentlich alles Wichtige abgehandelt haben, was ich mir so ausgedacht habe. Ich fand das eigentlich gerade auch ein schönes Schlusswort. Oder hast du noch irgendeine konkrete Idee oder eine Frage oder irgendwas, was du loswerden möchtest?
Lass mich kurz überlegen. Ja, ich würde dich jetzt, also ich meine, du bist jetzt ja gerade in dieser, auch in dieser Luftblase, wie wir alle. Ich würde dich jetzt wahrscheinlich fragen, was du dir jetzt so für den Rest des Jahres so vorstellst oder ob du jetzt auch einfach abwartest, so wie ich, was passieren wird oder ob du da schon irgendwelche Pläne gemacht hast oder Ideen hast, falls du darüber reden möchtest. Ansonsten kannst du mit dem nächsten Podcast-Gast darüber reden.
Ja, nee, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, abwarten ist erstmal so das größte Stichwort, was irgendwie alle sagen. Also eine Sache, die ich jetzt gerade mache, ich meine, ist, dass wir jetzt hier sitzen und diesen Podcast irgendwie zusammen aufnehmen. Ich hatte das eigentlich als so eine...
Auch Arbeit.
Als so eine einmalige... Ja, ich hatte das als so eine einmalige Sache irgendwie einfach eigentlich angedacht. Mit Markus ein bisschen als Abschluss, als Gespräch für mein Projekt, was ich da hatte mit dem großen Spektakel. Und aber weil das halt eben doch irgendwie ein paar Leute interessiert hat und es mir irgendwie auch Spaß gemacht hat und ich mir gedacht habe, okay, gut, es gibt vielleicht auch noch so ein paar Menschen wie dich zum Beispiel, wo ich mir vorstellen könnte, dass das irgendwie Sinn macht, darüber zu sprechen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, vielleicht fuchse ich mich jetzt so ein bisschen in diese Podcast-Welt ein bisschen rein. Ich meine, man kann auf der anderen Seite sagen, es gibt ja so wenige gerade.
Die Podcast-Mikrofone bei Amazon sind gerade ausverkauft.
Ist das so?
Ja.
Ah, okay, das ist witzig. Ja. Schade, da dachte ich bin Early Adopter. Nee, das ist irgendwie eine Sache und ich meine, ich bin ja auch, also ich muss halt das, was ich jetzt eigentlich in Kanada machen wollte, ne, mit dem Neusortieren und Musik vielleicht schreiben auch, ein bisschen schauen, ob man auf neue Ideen kommt.
Ja.
Das kann ich auf der einen Seite jetzt halt dann hier machen und habe schon überlegt, ob ich ein paar akustische Sachen jetzt irgendwie aufnehme demnächst und rausbringe und das andere ist auch eine Sache, da habe ich auch schon letztes Mal im Podcast mit Markus drüber gesprochen, ist, dass ich ja in den letzten 2-3 Jahren mit meinem Projekt und den Blog-Einträgen, die ich geschrieben habe und in den Konzerten und so weiter, das alles so ein bisschen im Alleingang gemacht habe, ne? Und sehr mich da auch manchmal so ein bisschen einsam gefühlt habe dabei, so gerade in dem Job und ich jetzt gedacht, ich würde doch mal gerne anfangen, mir irgendwie einen Rudel zu suchen und irgendwelche Projekte, wo man gemeinschaftlich mit anderen Leuten
so
zusammen
Otago.
Dinge suchen kann. Ja, also einmal musikalisch auch, ja. Nee, aber auch von dieser politische Teil von dem, was ich so getan habe. Und
ja.
Keine Ahnung, also ein Gedankenspiel war das, was ich vorhin irgendwie erzählt habe mit dem, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie man einfach Musikerinnen und Musiker im Indie-Bereich bündeln kann,
ja.
Ne, dass vielleicht mal was sowas wie eine Lobby bilden kann, die dann halt auch mal sagen können, okay, hey, wir haben jetzt einfach keinen Bock mehr auf die Verteilungspolitik von Spotify oder wir hätten gerne auch mal Lust, dass wir bei der GEMA, dass wir unsere eigenen Rechte irgendwie selbst bestimmen können und auch mal irgendwo spielen können, wo dann keine GEMA für uns eingesammelt wird oder sowas. Ob sowas irgendwie möglich wäre, das finde ich irgendwie spannend auf der einen Seite.
Ja, super spannend.
Und eine andere Sache, die ich mir überlegt hatte, die vielleicht jetzt entweder durch Corona vielleicht sogar leichter wird oder schwieriger. Ich beschäftige mich ja gerade viel so mit Formaten, also so und ausgetretenen Formaten, also wie wird Musik eigentlich veröffentlicht und wie ist man so Beruf als Musiker, wie schaut ein Konzert aus und habt ihr dieses Konzert gemacht mit Stuhl und Lebensgeschichte erzählen und so und habe mir überlegt, dass ich gerne mal versuchen würde oder drüber nachdenken würde, ob man dieses Auf-Tour-Sein ein bisschen anders gestalten kann. Also nicht so, ich fahre jetzt mit dem Bus irgendwie zu einer Location, pack schnell aus, krieg gleich noch was zu essen, Soundcheck, Panik, spielen, anschließend babbeln und Hotel und dann am nächsten Tag wieder irgendwie direkt 500 Kilometer fahren, dann sondern ob man das vielleicht mal so sehen könnte wie, hey, der Zirkus ist in der Stadt. Also dass man irgendwo ankommt und dann vielleicht einfach tatsächlich ein paar Tage hat und dort irgendwie auf verschiedene Abende, vielleicht mit verschiedenen Formaten und vielleicht eben auch in einer Form mit, dass es ein fachendes Festival ist, wo dann vielleicht, keine Ahnung, eine Lesebühne oder sowas mit irgendwie eingebaut ist und die man vielleicht irgendwie, genau, und dass man einfach mal dieses wir sind auf Tour-Format so ein bisschen, das ein bisschen zu durchbrechen, so ob das vielleicht irgendwie möglich ist. Kann jetzt natürlich sein, ich weiß nicht, ob man vielleicht irgendwie im Sommer draußen Veranstaltungen machen darf.
Nee.
Ob das da...
Also, man nicht dürfen.
Also keine großen Festivals, aber so in einem kleineren Bereich vielleicht, dass du irgendwie da 50 Leute mit Abstand irgendwie rumsitzen oder sowas.
Ja.
Aber ansonsten, das war so ein Gedanken, die ich hatte.
Ich glaube, dieses Jahr wird es nichts, aber dafür hast du dann mehr Zeit, die das vorzubereiten.
Ich kann jetzt ein Jahr das planen.
Genau, weil jetzt wäre ich schon ein bisschen spät, Hannes. Also April. Nein, Quatsch.
Ja, aber die Idee ist ja dann, dass man eben dadurch, dass man vielleicht eben nicht auch auf die klassischen Strukturen dann angewiesen ist, dann vielleicht auch seine Tour nicht eineinhalb Jahre vorher planen
muss. Ja, das wäre auch krass.
Das wäre auch ganz schön. Das aber das ist, keine Ahnung. Ich hab ganz viele Sachen im Kopf und jetzt muss ich halt schauen, was davon jetzt irgendwo auf dem Papier oder in irgendwelchen
Gemeinschaften. Das hört sich total spannend an. Ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht. Dann überlegt, wie könnte man denn touren, ohne dass man jeden Tag alles auf- und abbauen muss?
Also Eva, ich habe ja schon mit ein paar Leuten gesprochen.
Frachtkahn?
Ja.
Auf einem Frachtkahn, die Leute stehen am Ufer.
Auf einem Schiffchen, das wäre natürlich auch super, so ein Hausboot.
Genau, oder mit einem Eisenbahnwaggon. Und man klappt dann abends auf und dann klappt man wieder zu und fährt weiter.
Also ich hab da schon auch so ein paar Ideen, auch bei mit einer Dame von so einem Kollektiv, die auch beim Fusion Festival immer irgendwelche Sachen machen.
Cool.
Schon irgendwie drüber gesprochen. Und es gibt auch ein paar Leute, die sagen, das ist eine gute Idee. Also wenn du Bock hast, kommst du dann auch einfach mit.
Ja, so. Warum nicht?
Dann hängen wir den Hundreds-Hänger an den Bus ran und
warum
dann.
Warum nicht? Ja. Muss meinen Bruder noch fragen. Genau, weil ich habe ja ein Bandrudel sozusagen.
Ja, das stimmt.
Das ist aber echt ganz gut. Also gerade so in so Krisenzeiten ist das schön, so einen großen Bruder dann dabei zu haben, der sagt, es wird schon, mach dich jetzt nicht verrückt, das ist echt gut.
Und dieses Podcast machen ist ja auch nichts anderes, als so ein bisschen so die Fühle ausstrecken zu den anderen Rudelleuten, die ja auch ein Stück weit schon da sind, aber halt einfach nicht immer im gleichen Projekt
vorwärts sind. Bisschen verstreut.
Ja. Liebe Eva.
Ja, schön, dass du nicht in Kanada bist, Hannes.
Ja. Hier in Franken im Garten ist auch schön.
Ja.
Okay, schön, dass du da bist.
Sehr gerne.
Und wir hängen jetzt hier noch ein bisschen rum, mit Abstand natürlich.
Zitronenkekse gibt es.
Und genau. Und vielleicht dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank auch nochmal an Madeleine, dass sie uns für das Gespräch ihren schönen Schrebergarten zur Verfügung gestellt hat und wir da so idyllisch zwischen Blümchen und Vogelgezwitscher sitzen konnten. Wenn euch das Gespräch gefallen hat und ihr mich bei dem, was ich so mache, mit einer kleinen Spende unterstützen möchtet, könnt ihr das sehr gerne über den blauen Unterstützen-Button auf meiner Homepage www.hanneswittmer.de tun. Das ist im Moment nach wie vor meine Haupteinnahmequelle. Ja, und wie wir im Gespräch schon festgestellt haben, bin ich gerade als nicht systemrelevanter Deutscher, der auch nicht irgendwie als Alleinerziehender im Homeoffice arbeiten muss, ganz schön privilegiert. Und daher habe ich beschlossen, die Hälfte meiner Einnahmen, die bis zum 18. Mai bei mir ankommen, an die Leave No One Behind Aktion von der internationalen Bewegung Seebrücke für Geflüchtete an der griechisch-türkischen Grenze und in den Lagern auf Lesbos und Co. zu spenden. Beim Gespräch mit Eva ist für mich der Moment hängen geblieben, als wir beide an einem relativ ernsten Punkt von Vogelgezwitscher abgelenkt werden und ich das dann mit schwierig, 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 oh ein Vögelchen, kommentiere. Und Eva nur meint, ja so ist das Leben aber. Und die große Kunst ist es wohl wirklich, sich bei all der Aussichtslosigkeit zwischen Ungerechtigkeit, Klimakrise und Rechtsruck auch weiter über das Vögelchen freuen zu können, ohne dabei den Blick auf alles andere zu verlieren. Okay, das war's für heute. Zum Ausklang der Folge habe ich wieder ein bisschen Musik für euch, weil Vögelchen helfen. Thank you.